Deutschlandfunk, Andruck.
Zum politischen Sachbuchmagazin begrüßt Sie Katrin Stövesand. Wer ist eigentlich Joe Biden und welche politischen Ziele verfolgt der neue US-Präsident? Das erklärt der Journalist und Autor Evan Osnes in seinem Porträt über Biden. Im Anschluss an dieses Buch stellen wir Ihnen den Titel »Die Spaltung Amerikas – Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft« vor. Ende der 90er, verfasst vom inzwischen gestorbenen US-Historiker Arthur M. Schlesinger. Nun erstmals auf Deutsch erhältlich. Ich habe mit der Kriegsreporterin Petra Ramsauer über ihren Essay zum Phänomen Angst gesprochen, in dem sie den Kontrollverlust durch die Pandemie und die Folgen thematisiert. Wir stellen Ihnen das Buch »Armee ohne Auftrag« über Zustand und Strategie der Bundeswehr vor und zum Schluss »Deutschland und die Migration« von Maria Alexopoulou. Diese Woche ist es also soweit. Ein neuer US-Präsident wird vereidigt, wird das Amt übernehmen. So neu ist Joe Biden natürlich nicht, sondern im Gegenteil eine Art politischer Veteran. Trotzdem will man natürlich genau wissen, wer der Mann ist, der jetzt andere Töne in den USA anschlagen will. Und anders als vor dem Amtsantritt von Donald Trump gibt es nicht die Schwemme an Büchern, die das erklären, zumal in deutscher Übersetzung. Da ist einmal die Autobiografie, »Versprich es mir«, heißt der Titel auf Deutsch. Und dann gibt es das Buch des amerikanischen Journalisten und Buchautors Evan Osnes über Biden. »The Life, the Run and What Matters Now« lautete der Untertitel im Original, den man in der deutschen Version ausgespart hat. Unsere Korrespondentin in Washington, Doris Simon, hat das Porträt für uns gelesen. Frau Simon, wir wissen, Joe Biden ist seit 50 Jahren politisch aktiv. Welche Stationen werden in dem Buch besonders thematisiert?
Ja, zum einen ist es die erste Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden, die gescheiterte erste Präsidentschaftskandidatur 1987. Und das sagt eine ganze Menge über den jungen Politiker Joe Biden aus, auch über den Menschen. Denn Joe Biden ist damals auch gescheitert, weil er deutlich geschummelt hat. Er hat in Reden immer wieder gesprochen von seinen Vorfahren in den Kohlegruben von Pennsylvania. Problem ist, Joe Biden hat keine Vorfahren in den Gruben von Pennsylvania gehabt. Und er hat diesen Teil seiner Standardrede einfach kopiert, hat auch sonst angegeben, unter anderem mit sehr geschönten Uniabschlüssen. Joe Biden war ein sehr schlechter Student, das sagt er heute auch offen. Ja, und diese Präsidentschaftskandidatur mit allem, was damals rauskam, das hat Joe Biden sehr lange angehangen und auch sein Image geprägt als jemand, der viel behauptet und wo wenig dahinter ist. Dann nimmt einen ganz großen Raum ein die Vizepräsidentschaft unter Barack Obama. Auch das Verhältnis der beiden zueinander, die sich auch erst noch ein wenig finden mussten. Und dann die besondere Rolle von Joe Biden als eine Art Gesandter Obamas in schwierigen außenpolitischen Missionen. Da sieht man, dass Osnos ein Herz hat für die Außenpolitik. Er war ja Korrespondent in Peking. Und dieser Teil ist extrem ausführlich. Bidens Missionen im Irak, Bidens Mission auch in der Ukraine. Und ich würde sagen, das gewichtigste dritte Thema in der Biografie von Joe Biden ist die Vorbereitung von Biden auf eine mögliche dritte Präsidentschaftskandidatur 2016. Zugleich aber auch das persönliche Schicksal, seinen Sohn Bo erkrankt sehr schwer an einem Gehirntumor und beides endet nicht gut. Bo stirbt und das trifft die sehr eng zusammenhängende Familie tief. Und politisch muss Joe Biden erleben, dass Hillary Clinton die Kandidatin wird und dann natürlich hinten raus ab 2017 dieses Gefühl, man kann Donald Trump nicht einfach machen lassen. Ich bin jetzt der Mann, der es vielleicht reißen kann. Diese Schilderung nimmt dann auch noch mal Raum ein.
Biden ist ja angetreten mit dem Ziel, Trumps Präsidentschaft zu beenden. Was erfahren wir denn in dem Buch darüber hinaus über seine politischen Ziele?
Zentral bei Osnos ist das Vorhaben, und das dürfte auch das wichtigste Vorhaben sein von Joe Biden, ein sozialer Präsident zu werden. Und Osnos zitiert da Bernie Sanders, den innerparteilichen Konkurrenten von Joe Biden. Joe Biden habe ihm, Sanders, gesagt, er wolle der progressivste Präsident seit Roosevelt werden. Aber eben nicht mit progressiven Forderungen, sondern mit einer Sprache, die auch Menschen erreicht, die jetzt nicht Demokraten wählen würden. Also wenn es zum Beispiel um Klimawandel geht, schreibt Osnos, dann würde Biden gute Jobs promoten oder preiswerte Energie. Das nimmt einen großen Teil ein hier in dem Buch, die Schilderung, private Krankenversicherung, gute Bildung, Mindestlohnerhöhung, diese Punkte. Und Osnos beschreibt Biden als jemand, der das durch seine gute Vernetzung, seine guten Kontakte ähnlich erreichen könnte wie Lyndon B. Johnson. Das ist ja ein Präsident, auf den sich die Scheinwerfer nicht so gerichtet haben und den man heute auch nicht so in Erinnerung hat. Tatsächlich aber hat Lyndon B. Johnson durch seine guten Kontakte im Senat, und da ist eben die Parallele zu Joe Biden ganz klar, die fortschrittlichsten Gesetze in Sachen Soziales und auch in Sachen Bürgerrechte seit vielen Jahrzehnten, damals in den 60ern, durchgesetzt. Dann schildert Osnos als wichtigen Punkt für Joe Biden, als politisches Ziel, das Bild der USA im Ausland wiederherstellen, Vertrauen im Ausland wiederherstellen.
Bei aller Abgrenzung zu Trump, eine Gemeinsamkeit teilt Biden mit ihm. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und scheut auch kein Fettnäpfchen. Wie stellt der Autor das dar?
Ich würde sagen, schonungslos. Also er beschreibt Biden nicht geschönt. Er zeigt ihn uns als jemanden, der dünnhäutig ist bei echten, bei vermuteten Kränkungen. Osnos sagt auch offen, wie oft Biden in der Vergangenheit zu weit gegangen ist, dann unglaubliche Sachen macht. Wie gesagt, er hat ganz früher geschummelt, gelogen, kopiert. Aber danach kommt immer der Versuch, daraus etwas zu lernen. Er hat zum Beispiel meine Rede über Ölbohrungen als junger Senator gehalten. Und als sich dann rausstellte, dass er überhaupt keine Ahnung von dem Thema hatte, hat er gesagt, auch seinen Mitarbeitern von jetzt an absolute Vorbereitung. Und er hat selbst seine Reden im Plenum geübt. Und dieses immer wieder Lernen, das ist halt die andere Seite des Joe Bidens. Aber Osnos, wie gesagt, ist offen. Er sagt über Biden, er macht halt manchmal Verbrechen aus Leidenschaft, wenn es eben mit ihm wieder durchgeht.
Osnos nennt Biden ja auch einen Instinktpolitiker. Was meint er denn damit?
Joe Biden wird in dem Buch beschrieben als sowas wie ein Wetterhahn, der genau spürt, wohin die Politik geht, aber nicht mit dem Ergebnis, sein Fähnlein neu auszurichten, sondern spüren, was Menschen brauchen. So hat er zum Beispiel über seine Arbeit als, ich sag mal, Gesandter von Obama in schwierigen Fällen gesagt, dass er im Unterschied zu Diplomaten merkt, was sein Gesprächspartner braucht und dass man einen Kompromiss nur erreichen kann, wenn man dafür ein Gespür hat und den Menschen auch ein bisschen da geben kann, entgegenkommen will.
Ich bitte Sie noch abschließend um ein Resümee. Wie würden Sie insgesamt das Buch bewerten?
Die Biografie von Osnos über Biden ist jetzt nicht ein Buch, aus dem man jede Wendung im Leben Joe Bidens mitnehmen kann. Aber es lässt einen vieles besser nachvollziehen in diesem erstaunlichen langen Politikerleben, wie sich jemand doch gewandelt hat von einem teilweise Luftikus und nicht so sehr ernsthaften, hatte man oft den Eindruck, Politiker, zu jemandem, der heute vor der größten Aufgabe seines politischen Lebens steht und auch genau weiß, auf was er sich einlässt.
Vielen Dank. Doris Simon war das über Evan Osnos Porträt über Joe Biden. Es ist übersetzt von Ulrike Bischoff und Stefan Gebauer im Surkamp Verlag erschienen. Umfang 263 Seiten, Preis 18,95 €. Thank you. US-Präsident Biden übernimmt mit dem Amt in dieser Woche die Führung über ein gespaltenes Land. Lange Zeit galten die USA als Vorbild für eine multikulturelle Nation. Aber spätestens in den vergangenen 4 Jahren ist klar geworden, dass massive Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen bestehen und die Fragmentierung vorangeschritten ist. Diese Entwicklung hat der US-Historiker und Pulitzer-Preisträger Arthur M. Schlesinger schon in den 90er Jahren in seiner Streitschrift »Die Spaltung Amerikas – Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft« vorausgesehen. Das Buch ist jetzt erstmals in deutscher Übersetzung erschienen. Abdul Ahmad Rashid hat es für Andruck gelesen.
Wer einmal das offizielle Siegel der USA näher betrachtet hat, dem wird vielleicht ein Schriftzug darauf aufgefallen sein. E pluribus unum steht dort auf Latein. Aus vielen wird eines, so die deutsche Übersetzung. Es ist das Leitmotto der USA, das den Gründungsmythos des Landes ausmacht. Aus einer Gesellschaft, die aus vielen Ethnien besteht, eine homogene Einheit zu machen. Der Historiker Arthur M. Schlesinger beschreibt es in seinem Buch so.
Die Schaffung einer gänzlich neuen nationalen Identität durch Individuen, die alle ihre alten Loyalitäten hinter sich ließen, hier ein neues Leben begannen und ihre ethnischen Differenzen einfach hinwegschmelzen ließen.
Es war dieser Traum der Gründungsväter der USA, eine neue amerikanische Kultur zu schaffen, bis hin zu dem, was gerne als der Melting Pot bezeichnet wird. Die Verschmelzung verschiedener Kulturen und Werte zu einer gemeinsamen nationalen Kultur. Schlesinger zeichnet nach, wie sich diese Kraft der Synthese nach Gründung der Vereinigten Staaten entfaltet hat. Den USA, konstatiert Schlesinger, eine reiche Geschichte und ein starkes nationales Identitätsgefühl, das im Unabhängigkeitskrieg von 1775 bis 1783 geschmiedet worden sei und sich daraufhin weiterentwickelt habe. Eine neue Rasse sei entstanden, so Schlesinger, die sich Amerikaner nannte. Wobei Schlesinger in seinem Vorwort darauf hinweist, dass im 18. und 19. Jahrhundert das Wort Rasse das gemeint habe, was heute als Nationalität bezeichnet werde. Dass die Vereinigten Staaten auch auf Rassismus aufgebaut wurden, entgeht auch Schlesinger nicht. Er kritisiert die angloamerikanische Dominanz in der Politik, die jene ausschloss, die vor ihnen da waren oder nach ihnen kamen. Die indigene Bevölkerung, die ehemaligen Sklaven, Irländer, Italiener, Deutsche und Osteuropäer.
Wir müssen uns einer beschämenden Tatsache stellen. Historisch gesehen war Amerika eine rassistische Nation. Weiße Amerikaner begannen als ein Volk, das in der Überzeugung von seiner rassischen Überlegenheit so arrogant war, sich ermächtigt zu fühlen, rote Menschen zu töten, schwarze Menschen zu versklaven und gelbe und braune Menschen für Tagelöhnerarbeiten zu importieren. Wir weißen Amerikaner waren rassistisch in unseren Gesetzen, in unseren Institutionen, in unseren Sitten, in unseren eingeübten Reflexen und in unseren Seelen.
Dabei habe die gesamte Bevölkerung zur nationalen Identität Amerikas beigetragen. All das schildert Schlesinger kenntnisreich und komprimiert. Auch ohne große Vorkenntnisse der US-amerikanischen Geschichte kann man dem gut folgen, denn der Historiker versteht es meisterhaft, komplizierte Zusammenhänge komprimiert und gut nachvollziehbar darzustellen. Diese Vision eines zu einem Volk verschmolzenen Landes blieb lange bestehen, bis zu dem Zeitpunkt, als
überall in Amerika Minderheiten begannen, ihren Stolz zu bekunden und ihre Rechte einzufordern.
Für Schlesinger war dies der Beginn der Identitätspolitik, einer Politik, die der ethnischen, religiösen oder sexuellen Gruppe mehr Rechte und Zuwendung einräumen möchte als dem Individuum. Der weitere Zuzug von Einwanderern aus Südamerika, Afrika und Asien brachte noch mehr Diversität. Beides sieht Schlesinger zunächst positiv. Die amerikanische Kultur gewährte den Minderheiten eine längst überfällige Würdigung. Doch der Autor sah damals auch schon die negativen Folgen.
Die ethnische Aufwallung begann als ein Zeichen des Protests gegen die anglozentrierte Kultur. Sie wurde inzwischen zum Kult. Heute droht diese Aufwallung zu einer Art Konterrevolution zu werden. Gegen die ursprüngliche Theorie von Amerika als One People, mit einer gemeinsamen Kultur in einer geeinten Nation.
Die Folge? Eine Fragmentierung und zunehmende Spaltung des Landes mit unabsehbaren Folgen für den inneren Zusammenhalt. Was Schlesinger bereits vor mehr als 20 Jahren beobachtet hat, hat sich vor allem in den letzten Jahren unter der Präsidentschaft Donald Trumps rasant fortgesetzt. Was derzeit passiert, brachte Schlesinger auf folgenden Punkt.
Das multiethnische Dogma beendet die gemeinsamen Zielsetzungen unserer Geschichte. Es ersetzt Assimilation durch Fragmentierung und Integration durch Separatismus. Es setzt das Unum herab und glorifiziert dafür das Pluribus.
Schlesinger mag aus heutiger Sicht wie ein Reaktionär wirken, doch zu seiner Zeit galt er als eine Ikone der Liberalen. Er war Redenschreiber und Berater von John F. Kennedy und über Jahre hinweg einer der wichtigsten Intellektuellen des Landes. Seine Sorge galt vielmehr der Einheit des Landes und den Rechten des Individuums, allen voran der Meinungsfreiheit. Schlesinger kannte nicht das Vokabular von heute wie Cancel Culture, Woke oder Triggerwarnungen, doch er beschreibt die Konflikte und ihre Folgen schon damals sehr genau. Seine Streitschrift scheint daher im Nachhinein fast visionär. Wer dieses Buch liest, wird die heutigen Debatten, auch in Deutschland, besser verstehen und einordnen können.
Meint Abdul Ahmad Rashid nach der Lektüre von Arthur M. Schlesinger, Die Spaltung Amerikas, Überlegungen zu einer multikulturellen Gesellschaft. Im Ibidem Verlag erschienen, übersetzt von Paul Nellen, 172 Seiten, 22 Euro. Die österreichische Journalistin und Politologin Petra Ramsauer ist seit langem auch Kriegsberichterstatterin. In einem Buch über den Krieg in Syrien berichtet sie über ein Leben der Menschen in ständiger Angst und von einer Bevölkerung, die körperlich und psychisch zerstört wird. Die extremsten Lebensbedingungen also, die wir uns natürlich nur annähernd vorstellen können, Erfahrungen, die wir nicht teilen, nicht teilen müssen. Was wir allerdings derzeit in der Pandemie teilen mit solchen Krisenregionen, ein Leben in ständiger Anspannung, Kontrollverlust auf verschiedenen Ebenen, das beschreibt Petra Ramsauer in ihrem aktuellen Buch zum Phänomen Angst. Ein schmales Bändchen mit einigem Erkenntnisgewinn. Und ich habe vor der Sendung mit der Autorin darüber gesprochen. Frau Ramsauer, Angst hat viele Seiten, das beschreiben Sie in Ihrem Buch sehr genau. Vor allem ist sie ja Teil unserer Überlebensinstinkte. Sie lässt uns in Gefahren innehalten, stärkt die Aufmerksamkeit. Aber sie kann auch lähmen oder zu Panik und damit zu ungünstigen Reaktionen führen. Ihre Erfahrungen in lebensbedrohlichen Umgebungen, was macht die Angst dort mit den Menschen? Welche Bandbreite an Verhaltensweisen löst sie aus?
Nun, das ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie bei uns, wenn etwas Bedrohliches passiert, wenn wir von den Erwachsenen sprechen. Bei den Kindern ist es anders. Aber vielleicht vorweg zu den Erwachsenen. Man bildet sich immer so eine Art Sicherheitsnetz, auch wenn das manchmal völlig absurd klingt, wie zum Beispiel in Aleppo, als ständig Bomben fielen und niemand wusste, wann die kommen, woher die kommen. Da gab es Debatten, ist es sicherer, wenn man im zweiten Stock, im ersten Stock lebt? Also da wollten die Menschen weiter oben wohnen. Das ist doch nichts gestützt eigentlich. Aber es ist immer dieser Versuch, eine innere Landkarte der Sicherheit zu schaffen, wo es darum geht, auch ganz, ganz gefährliche Situationen zu kontrollieren. Bei den Kindern, die in diesen Situationen aufwachsen, habe ich beobachtet und auch viele Psychiater, die haben keine Angstwahrnehmung mehr, also nicht wie wir sie kennen. Da gibt es auch bei besonderer Traumatisierung dieses menschliche Vernichtungssyndrom. Also das sind Kinder, die schrecken nicht zusammen, wenn es kracht, wenn eine Bombe fällt. Und da mache ich mir große Sorgen, gerade in Ländern wie Syrien, was mit dieser Generation einmal sein wird, die quasi ohne Angst und ohne diesen Schutzmechanismus aufwächst.
Das sind ja nun Gott sei Dank Erfahrungen, die wir hier nicht teilen. Und die Umstände in der Pandemie sind natürlich eigentlich nicht vergleichbar mit denen in Kriegsgebieten. Erkennen Sie dennoch Parallelen im Verhalten?
Freilich, es gibt eine Form von, das habe ich immer wahrgenommen, ich war ja über 20 Jahre in vielen Krisengebieten, das ist eine Form von Aufgeregtheit, von die Nerven liegen blank, eine erhöhte Reizbarkeit von Menschen. Das ist natürlich, ist ja auch ganz logisch in so einer Situation, vor allem, und das ist ja die Pandemie, auch wenn man nicht weiß, wann die Bedrohung wo genau herkommt, wenn sie unsichtbar ist. Ich habe ja gerade dieses Beispiel von Aleppo gebracht, wo diese Bomben ohne Sirenen angekündigt wurden. Das ist eine ständige Nervosität, eine ständige Verwundbarkeit. Für mich hat sich so angefühlt, jetzt in den Krisengebieten, als wäre meine Haut ganz, ganz dünn. Und wenn ich es jetzt mit meiner Reaktion zur Pandemie vergleiche, ich glaube, das kennen Sie alle, da ist manchmal ein Atemzug, den man nimmt in einem besonders belebten Eck, fühlt sich plötzlich bedrohlich an. Also das ist eine Form von Ängstlichkeit, Überängstlichkeit, die schon sehr auf die Nerven geht im Laufe der Zeit.
Sie unternehmen in Ihrem Buch ja auch einige Exkurse in die Psychologie. Ihre Arbeit, Ihr eigenes Leben hat viel damit zu tun, dass Sie sich mit dem Phänomen Angst beschäftigt haben, vor allem mit Todesangst. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass das Sterben, die eigene Endlichkeit in vielen westlichen Gesellschaften noch immer ein Tabu, um nicht zu sagen unerwünscht ist? Selbst alte Menschen dürfen ja hier nicht mal lebensmüde im normalen Wortsinn werden, sondern müssen durchhalten, solange es eben geht.
Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Theorien. Was mir aufgefallen ist, ist, dass unsere Gesellschaft in einer Form von Selbstoptimierungszwang geradezu gefangen ist. Also wenn man hört, dass jemand stirbt, dann kommen so Sätze wie, der hat ja gar nicht getrunken, der hat ja so gesund gelebt, der hat ja gar kein Fleisch gegessen, hat sich vegetarisch ernährt. Tausend Geschichten fallen uns ein. Wie wir dieses Leben kontrollieren, wie wir alles Schlimme abwenden, wenn wir, und da kommt's, alles richtig machen. Und in dieser Situation wird der Tod fast so etwas wie ein Lifestyle-Unfall. Und das ist, glaube ich, diese Grundhaltung, die es uns so schwer macht, mit der Endlichkeit umzugehen, mit der Tatsache, dass wir zerbrechliche, sterbliche sind, weil eben unser Leben so sehr darauf gerichtet ist, alles zu versichern, alles an Unglück abzuwenden von uns. Und wenn wir jetzt auch wieder in der Pandemie damit konfrontiert sind, dass manche Menschen daran sterben, weil es manchmal einfach auch auf Menschen mit Vorerkrankungen trifft, dann wird das auch als Schuld, also in diesem Schuldkontext gesehen, und auch das ist sicher problematisch.
Wer stirbt, hat was falsch gemacht, so nach dem Motto.
Ja, genau.
Stichwort Überforderung. Wenn man sich jetzt mal so umschaut in unseren bislang weitgehend sicheren Ländern, gibt es erstaunlich viele Menschen, die nicht durch Lebenskrisen erprobt sind, die keine Krisenstrategien auch auf anderen Wegen entwickelt haben und jetzt mit diesen Geschehnissen völlig überfordert sind. Und die oder viele von ihnen sind wiederum empfänglich für einfache Botschaften, für Sündenbocklegenden, für Populismus. Was denken Sie, wird diese Krise für Folgen haben im Hinblick auf Populismus und Extremismus?
Ui, das ist schwer zu sagen, aber was wir bisher erleben, ist das schon sehr bedenklich. Vor allem, wenn wir uns die politische Aufladung dieser Corona-Leugner, ich nenne es jetzt einmal pauschal so, dieser Gruppen sich ansieht, das bleibt ja nicht stecken bei der Verweigerung, diese Pandemie und ihre Folgen zu akzeptieren und auch gegen die Maßnahmen sich zu wehren. Wir kennen ja diese Instinkte bei Angst oder bei Panik. Da gibt es Kampf und da gibt es Flucht. Das sind die beiden zentralen Instinkte, auch noch das Totstellen und das Verhandeln. Wenn wir uns mal die Flucht ansehen, da ist natürlich auch die Flucht in eine Verschwörungstheorie eine Möglichkeit, diese Angst, die nicht auszuhalten ist, abzuwehren. Also wenn wir es als Fluchtinstinkt werden, wenn wir hier hinter dieser seltsamen Haltung so etwas wie eine tiefe, nicht verwindbare Angst, ja, vielleicht vermuten, denke ich, hoffe ich, wird es uns leichter fallen, auch mit diesen Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, denn das ist essentiell. Summa summarum, glaube ich, spüren wir jetzt, unabhängig davon, wie wir damit umgehen, wir merken, dass die Furchtmuskulatur, wie ich es nennen würde, sehr schwach ausgeprägt ist. Wir leben in einer überversicherten Gesellschaft, pauschal bereiste Welt und alles. Es schien uns über viele Jahrzehnte so, als könnten wir alle Krisen abwenden und alles für Sicherheit tun. Das hat uns natürlich auch wirklich sehr schwach gemacht, wenn wir damit konfrontiert sind, dass da mal eine Situation ist, die wir nicht beherrschen können. Unterm Strich glaube ich, dass da auch sehr viel Positives rauskommen wird bei dieser schrecklichen Pandemie.
Ja, das wollte ich Sie eben fragen. Sie haben ja noch in dem Buch auch geschrieben, dass vieles an Ängsten politisch konstruktiv genutzt werden kann, wie eben die Anti-AKW-Bewegung. Sehen Sie da auch eine Chance,
Jetzt. Absolut, schon einmal dieses Gefühl, und das ist ja so wichtig in der Plastizität unseres Gehirns, ja, dieses Gefühl, wir haben das geschafft, wir gehen dadurch was durch, was ist unglaublich. Also stellen Sie sich vor einem Jahr, was wir alles geschafft haben, Homeschooling, Internetkonferenzen, whatever, so viele Möglichkeiten. Ich denke, das wird bleiben, das wird auch als Erfolgserlebnis tief in unseren Seelen und auch in unseren Gehirnen verankert bleiben. Und natürlich, ja, wir wissen, wir müssen eine ganz große gemeinsame Kraftanstrengung bewältigen, die Klimakrise. Wir müssen da etwas dagegen tun und wir wissen da schon sehr lange, das geht nur A, durch einen gemeinsamen Akt und durch eine gewisse Weise von Verzicht. Beides haben wir gesehen, hat bei dieser Pandemie enorm viel bewirkt. Wenn wir gemeinsam in den Lockdown gegangen sind, konnten wir die Zahlen runterdrücken. Da haben wir auf eine Menge verzichtet, ja, Treffen etc. Ich denke, die Angst oder das Bewusstsein, hey, wir haben Angst und wir müssen da was tun und wir haben es geschafft bei der Pandemie. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Stück Zuversicht bei der Bewältigung der Klimakrise bringt.
Noch eine kleine persönliche Frage zum Schluss. Sie geben die Kriegsberichterstattung jetzt nach 22 Jahren auf. Wie ist diese Entscheidung entstanden?
Einige Faktoren haben eine Rolle gespielt, also sicher nicht zuletzt, dass die Krisenberichterstattung sehr, sehr teuer geworden ist durch das Entführungsrisiko, das immer mehr steigt, müssen einfach die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren werden, Stichwort zwei Autos nehmen etc. Für mich als freie Journalistin war das ohnehin schon schwer zu finanzieren und da gibt es eben in den Redaktionen auch sehr strikte Regeln zu den Budgets und die sind dafür einfach nicht vorhanden, nicht nur als für Freie, sondern auch für angestellte Redakteure und Redakteurinnen, wie wir alle wissen. Ja, und dann kam auch dazu, dass eben dieses Entführungsrisiko mir am Boden, gerade in Syrien und im Irak, meine Bewegungsfreiheit immer mehr einschränkte. Und das war ja für mich so wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, mich eben wie alle anderen zu bewegen. Und schlussendlich kam auch das Alter hinzu. Ich bin jetzt 2-3 Jahre über die 50 und ich möchte noch sehr gerne sehr lang arbeiten. Und ich denke, jede Lebensphase hat auch ihre idealen Jobs. Und ich versuche jetzt, mich als Therapeutin auszubilden, vielleicht auch Traumatherapeutin zu werden, was ich sehr hoffe. Und ich denke, da bin ich dann als 60-, 70-jährige Frau mit der Erfahrung in der Krise hoffentlich sehr gut aufgehoben. Und ich sehe das eigentlich nicht so sehr, dass ich etwas aufgegeben habe, weil es so schrecklich war, sondern ich versuche mich entsprechend einer gelungenen Biografie weiterzuentwickeln.
Das heißt, wir werden auch noch einiges von Ihnen lesen. Vielen Dank. Petra Ramsauer war das, Autorin des Essays Angst, in der Reihe Übermorgen beim Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen. 125 Seiten, 18 Euro. Die Bundeswehr ist nicht so modern und hinreichend ausgestattet, wie es für ihre mittlerweile zahlreichen Missionen angemessen wäre. Anspruch und Wirklichkeit passen hier nicht immer zusammen. Auch welche langfristige Strategie die Bundeswehr erfüllen soll, ist nicht ganz klar. Der Politologe Wilfried von Bredow ergründet diese Diskrepanzen in seinem Buch Armee ohne Auftrag, die Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik. Mein Kollege Markus Pindu hat es gelesen.
Positive Schlagzeilen macht die Bundeswehr derzeit nur bei der Corona-Bekämpfung. Soldaten sind im Einsatz bei der Verteilung und Verabreichung von Impfstoff, beim Testen und bei der Kontaktnachverfolgung. Die Bundeswehr hat motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter, die den zivilen staatlichen Stellen unter die Arme greifen können. Außerdem haben die deutschen Streitkräfte Fähigkeiten im Logistikbereich, die immer wieder gelobt werden. Doch weder ist die Bundeswehr in erster Linie zur Unterstützung ziviler Behörden gedacht, noch sieht es sonst gut aus für die Truppe. Der jüngste Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft des Generalinspekteurs der Bundeswehr Eberhard Zorn zeugt von schweren Mängeln bei der Ausstattung. Bei älteren Waffensystemen wie dem Tornado oder dem Transporthubschrauber CH-53 liegt die Einsatzbereitschaft bei einem Drittel, beim Schützenpanzer Puma noch darunter. Eine zwei Jahrzehnte dauernde Periode der Missachtung der Streitkräfte hat tiefe Spuren hinterlassen, sowohl bei der Einsatzbereitschaft als auch bei den Soldaten. Das ist der Ausgangspunkt des verdienstvollen Buches des Marburger Politikwissenschaftlers Wilfried von Bredow. Er stellt die Bundeswehr in den Gesamtkontext der deutschen Sicherheitspolitik und kommt zu einem wenig schmeichelhaften Urteil.
Die deutsche Sicherheitspolitik weiß mit der Bundeswehr nichts Richtiges anzufangen. Das hat gravierende Folgen für das Auftreten Deutschlands auf der internationalen Bühne und auch für die Bundeswehr selbst. Wenn sie nicht oder nur rhetorisch als wichtig erachtet wird, dann kann sie die nötigen Beiträge zur Sicherheit des Landes und zur Sicherung seiner Interessen nicht leisten.
Immer wieder neige die europäische und hier insbesondere die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik dazu, mit neuen papierenen Konzepten und Institutionen die Illusion einer effektiven Sicherheitspolitik der Europäer aufrechtzuerhalten. Die EU sei jedoch der militärischen Verteidigung der eigenen Interessen und des eigenen Territoriums nicht fähig. Den Spruch des französischen Präsidenten von der NATO als einer angeblich hirntoten Institution kontert von Bredow mit dem pragmatischen Hinweis darauf, dass die USA ein Vielfaches der Ressourcen der Europäer für Militär, mithin auch für die europäische militärische Sicherheit ausgäben. Ohne die kräftige Unterstützung der USA gäbe es auf absehbare Zeit keine glaubwürdige Abschreckung der Europäer. Die Lösung liegt für von Bredow im oft bemühten Bild von den zwei Pfeilern des Atlantischen Bündnisses, eines europäischen und eines nordamerikanischen. Dafür zitiert er ebenfalls eine französische Stimme.
Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat das, im Gebrodel neuer amerikanisch-europäischer Differenzen im November 2019, so ausgedrückt. Ohne NATO gibt es keine europäische Verteidigung. Und hinzugefügt, ohne dauerhafte Verstärkung der europäischen Verteidigung wird es keine glaubwürdige NATO geben. Recht hat er.
Das müsste aber Konsequenzen haben. Und diese besonders für Deutschland, das seiner Rolle als führende europäische politische und wirtschaftliche Macht auf sicherheitspolitischem Gebiet nicht gerecht wird. Angesichts des schon unter Obama offensichtlichen amerikanischen Unwillens, den Löwenanteil für die Verteidigung des Westens zu tragen, hätten die Europäer nur eine Wahl, so von Bredow.
Für die weitere Entwicklung dieser Konstellation gibt es, wenn man realistisch bleibt, mittelfristig nur eine Option für die Europäer. Und die ist schwierig genug. Nämlich die schrittweise Erhöhung der eigenen Verteidigungsanstrengungen und Sicherheitsleistungen, ohne dabei die NATO und ihr bislang ja trotz aller transatlantischer Politquerelen eingespieltes militärisches Funktionieren in Frage zu stellen.
Dass sich Deutschland dabei schwer tut, hat unter anderem historische Gründe in der wilhelminischen und später nationalsozialistischen imperialen und Gewaltpolitik. Diese Geschichte begründet eine tiefgreifende deutsche Abneigung gegen Streitkräfte als Instrument der Politik. Das hat allerdings in einer sich rapide ändernden Welt Konsequenzen, wie man zum Beispiel in Syrien sieht. Westliche Untätigkeit hat Hohlräume geschaffen, in die Russland und der Iran zugunsten des Assad-Regimes eingedrungen sind. Die Bundeswehr werde von weiten Teilen der Öffentlichkeit nur dann gut geheißen, wenn sie als Aufbau- und Entwicklungshelfer wahrgenommen werde, so der Politikwissenschaftler von Bredow. Als Instrument der Landesverteidigung sei die Bundeswehr zwar anerkannt, aber dies auch nur, weil auf diesem Feld die Gefahr tatsächlicher militärischer Auseinandersetzungen relativ gering sei. Dem möchte man hinzufügen, dass auch Landes- und Bündnisverteidigung Geld und Ressourcen kosten. Abschreckung, die beste Form der Friedenserhaltung, ist nicht umsonst. Folgt man der Analyse von Bredos, dann wird es in Zukunft ein Umdenken in Bezug auf die Sicherheitspolitik Deutschlands und ihres wichtigsten Instrumentes, der Bundeswehr, nur graduell und in Minischritten geben. Ob das reicht, um mit den weltpolitischen Entwicklungen Schritt zu halten, kann bezweifelt werden. Doch auch von Bredow sieht zumindest Ansätze dafür, dass Defizite erkannt worden seien. So stellt das Weißbuch zur Bundeswehr 2016 fest, dass das Aufgabenspektrum und die Ausstattung der Bundeswehr in Einklang gebracht werden müssten. Und auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sieht nach Ansicht des Autors durchaus,
dass Weltpolitik von Deutschland und der Europäischen Union aus, wenn sie gestalterisch sein und die eigenen Interessen sichern will, stärker als früher auf das Instrument der Streitkräfte zurückgreifen können muss.
Dafür fehlten aber bei vielen anderen Politikern noch politisches Bewusstsein und der politische Wille. Das flüssig geschriebene und scharf argumentierende Buch des Politikwissenschaftlers Wilfried von Bredow ist ein gut lesbarer Problemaufriss über die Bundeswehr, mehr aber noch über das politische und historisch-kulturelle Umfeld der deutschen Streitkräfte. Ein sehr lesenswerter Debattenbeitrag.
Markus Pindor besprach Wilfried von Bredow, Armee ohne Auftrag, die Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik. Im Verlag Orell Füssli erschienen, 200 Seiten, 20 Euro. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Dass über diesen Satz noch immer gestritten wird, ist bekannt. Und je größer die Sorge um die eigenen Pfründe, berechtigt oder nicht, desto lauter wird die Gegenrede in Sachen Migration. Mögen auch noch so viele Fakten für Deutschland als Einwanderungsland sprechen. Die Historikerin Maria Alexopoulou, Mitglied im Rat für Migration, hat das Wesen und die Hürden dieser Einwanderungsgesellschaft in einem Buch zusammengefasst. Deutschland und die Migration heißt es, und Peter Sawicki stellt es vor.
Für Domenico Chiazzese war es anfangs in der Bundesrepublik kein Zuckerschlecken. Ab 1960 war der Italiener in einer Mannheimer Fabrik für Gehwegplatten tätig. Erholung von der Schufterei fand der Gastarbeiter zu Hause nur bedingt. Sein unbeheiztes Zimmer in einer firmeneigenen Baracke teilte er sich mit drei Kollegen. Erst später bezog er eine geräumige Wohnung. Chiazzese hatte noch Glück, wie Maria Alexopoulou in Deutschland und die Migration hervorhebt. Anderen angeworbenen Arbeitskräften erging es zu dieser Zeit schlechter.
Einer Griechin wurde mitgeteilt, dass sie keine Arbeitserlaubnis erhalte, falls sie nicht eine neue Wohnung vorweisen könne, da ihre aktuelle nicht den aufenthaltsrechtlichen Vorschriften entspreche. Man gewähre ihr eine 6-monatige Frist, um für sich, ihren Ehemann und ihr Kind eine 2-Zimmer-Wohnung zu finden.
Das allerdings war laut Zeithistorikerin Alexopoulou alles andere als einfach, da Eigentümer sich häufig weigerten, ihre Wohnungen an nichtdeutsche Menschen zu vermieten. So waren diese oft gezwungen, in wenig attraktive oder sogar eigens für zugezogene vorgesehene Stadtteile zu ziehen, was früh zur Herausbildung von Parallelgesellschaften beitrug. Diese bewusste Obstruktionspolitik gegen Einwanderung am Beispiel des Wohnungswesens ist nur ein Aspekt, den Alexopoulou aufführt, um
die Geschichtsschreibung und das historische Bewusstsein der Einwanderungsgesellschaft Deutschland zurechtzurücken.
Dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist, hat unter anderem 2015 die Bundeskanzlerin bekräftigt. Für viele war dies bloß das Eingeständnis einer längst vorhandenen Realität. Maria Alexopoulou argumentiert, dass der Weg dahin lang und voller Selbsttäuschungen war. Eine ehrliche Debatte blockiert hätten über weite Strecken systemische Diskriminierung und Rassismus gegen Menschen mit Migrationsvergangenheit jeglicher Art. Die Autorin nennt sie Migrationsandere. Die Wurzel dieser Strukturen sei dabei nicht in der NS-Zeit, sondern bereits im Kaiserreich zu finden. Dort sei die Grundlage für rassistisches Wissen gelegt worden, das den Umgang mit Einwanderung in Deutschland auf Jahrzehnte geprägt habe.
Rassistisches Wissen ist nicht mit Erkenntnis gleichzusetzen. Es existiert in Diskursen als das ewige Gerücht über den kriminellen Ausländer. in Institutionen, über lange Zeit im Staatsangehörigkeitsrecht das deutsches Blut als Kriterium für Zugehörigkeit festgelegt hatte. Es ist zudem als Wissen über Rassismus vorhanden, als Wissen derer, die von Rassismus betroffen sind.
Dazu gehörten, so Alexopoulou, um das Jahr 1900 insbesondere slawische Arbeitskräfte. Sie wurden für einfache, körperlich harte Tätigkeiten engagiert, waren aber saisonal zur Ausreise gezwungen. Letzteres etwa unterschied sie von anderen Herkunftsgruppen. Unter anderem aufgrund dieser Hierarchisierung hätten die Nationalsozialisten das verächtliche Bild des slawischen Untermenschen auf die Spitze getrieben. Alexopoulou bemängelt, dass diskriminierende Strukturen in Bezug auf Zugewanderte nach Ende des Zweiten Weltkriegs trotz Entnazifizierung nicht aufgearbeitet wurden. Somit konnten sie aus ihrer Sicht in veränderter Form auch in der neuen Bundesrepublik fortbestehen. Anhand von Kurzbiografien schildert sie eindrücklich, wie angeworbene Arbeitskräfte aus Südeuropa und der Türkei um Anerkennung ringen mussten, trotz ihres maßgeblichen Beitrags zum Wirtschaftswunder. Wie ihre Lebenswünsche kaum Beachtung erfuhren, da ihnen üblicherweise die Rückkehr in ihr Herkunftsland unterstellt wurde. Max Frisch und sein Zitat »Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen, lassen grüßen«. Dass diese neben mehr oder weniger subtiler Alltagsdiskriminierung spätestens ab den 1980ern immer häufiger offene Gewalt erlebten, ist für Alexopoulou ebenso Teil der ausgeführten Kontinuität.
Der Hass richtete sich gegen ihre schiere Anwesenheit. Gemäß dem tradierten Verwertungskalkül war die Präsenz von Ausländern tolerabel, solange sie als nützlich galten. Das war nach dem Boom nicht mehr der Fall.
Von hier aus schlägt die Autorin einen weiten Bogen bis hin zur Mordserie des NSU. Es überrascht, dass hier eine analytische Tiefe zu kurz kommt. Ebenso, dass die vom früheren Bundespräsidenten Christian Wulff angestoßene, bis heute scharf geführte Islamdebatte keine Erwähnung findet. Das schmälert die Dringlichkeit der Botschaft des Buches dennoch nicht. Ihr Kern ist der zuweilen überspitzte, aber berechtigte Aufruf an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, Einwanderung nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie auch zu gestalten, unter Einbezug der vielfältigen Migrationsgeschichten.
Es bleibt die Frage, was wir daraus machen wollen. Ob wir die deutsche Nation oder gar das deutsche Volk sein wollen? Oder ob wir nicht andere Formen imaginieren können, um eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft zu verwirklichen.
Welche Formen das sein könnten, lässt Alexopoulou weitgehend offen. Ein Hinweis ist aber zu finden. Erst, schreibt sie, wenn eine Bundeskanzlerin namens Hatice denkbar werde, könne rassistisches Wissen dauerhaft verlernt werden.
Maria Alexopoulou, Deutschland und die Migration. Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen. Bei Reclam verlegt, Umfang 281 Seiten, Preis 24 Euro. Rezensent war Peter Sawicki. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit einem Buch zu den Folgen der Arabellion, die vor 10 Jahren begann. Mein Name ist Katrin Stövesand, ich danke wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.